Der Martin Luther, der war ein beeindruckender Mann, ein toller Mann. Und zwar war er ein Vorbild in sehr vielen Dingen. Er war ein sehr klarer Denker und er war ein Mann, der kompromisslos gehandelt hat. Er war ein Vorreiter und in vielerlei Hinsicht war er aber nicht einfach nur er derjenige, der die Dinge bewirkt hat. Er war zur rechten Zeit am rechten Ort. Und wenn wir von der Reformation hören, dann ist ja der Martin Luther fast synonym mit Reformation zu verwenden. Was dem Martin Luther sehr gut zugespielt hat, war, dass vor ihm auch Leute waren, die in eine ähnliche Richtung gegangen waren und die vorgedacht haben, den Weg für ihn ein Stück weit geebnet haben. Viele von diesen Leuten, die haben mit dem Leben für das bezahlt, wofür sie hingestanden waren. Und das war die Zeit der Vorreformation. Und gleichzeitig hat es dem Martin Luther sehr gut zugespielt, dass auch die Technologie der damaligen Zeit sich so entwickelt hat, dass er dann eben seine Gedanken und seine Schriften gut verbreiten konnte. Das ist gerade der Buchdruck aufgekommen und das hat es dann ermöglicht, nicht mühsames Abschreiben, sondern sehr schnelle Vervielfältigung von Ideen und Gedanken. Der Martin Luther hat sehr, sehr viel bewirkt. Er hat einen entscheidenden Einfluss auf die deutsche Sprache gehabt und sein großes Anliegen war, dass die Leute verstehen können, was Gott sagt. Dass sie verstehen können, was Gott sagt in seinem Wort, weil die Messe war auf Latein gehalten, unverständlich für viele Leute, und genauso war die Bibel auf Latein, so dass viele Leute, dem gewöhnlichen Volk angehört haben, das nicht verstanden haben, was Gott gesagt hat. Und der Martin Luther hat gesagt, es muss sich ändern, die Leute müssen in ihrer Herzenssprache hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Der Martin Luther war ein toller Mann und trotzdem war er nur ein Mensch. Und er ist für mich persönlich auch ein bisschen ein Vorbild und ich wünschte mir, ich könnte gewisse Dinge aus seiner Biografie rausschneiden und ihn zu einem besseren Mann hinstellen, aber es ist eben so, wie es ist. Er ist nur ein Mensch. Er hat auch viele negative Seiten gehabt und viele Dinge getan, die absolut nicht nachahmenswert waren. Er hat einige ganz gravierende Fehler gemacht und dadurch, dass er so eine einflussreiche Position hatte, haben seine Entscheidungen, die guten wie die schlechten, natürlich auch sehr, sehr viele Leute betroffen. Viele Leute haben unter seinen Entscheidungen gelitten und mussten die Konsequenzen tragen. Und das finde ich schade. Er ist mein Held und gleichzeitig muss ich sagen, und trotzdem, es ist so hilfreich. Es ist so hilfreich. Der Martin Luther ist ein Mensch wie du und wie ich. Persönlich verbindet mich auch etwas mit Martin Luther. Wir sind Jahrgänger. Zwischen uns liegen zwar 500 Jahre, wir haben es noch nie auf ein gemeinsames Jahrgängertreffen geschafft. Aber es bringt, also das hat mich zum Staunen gebracht, auch in der Vorbereitung, weil die ganzen Dinge, die da passieren, das sind nicht einfach nur nackte Zahlen, sondern ich kann einen Bezug herstellen. Wo bin ich in diesem Jahr gestanden? 1505 ist er ins Kloster eingetreten, da war ich gerade mal ein halbes Jahr verheiratet. Oder 1517, da hat er, letztes Jahr wäre das gewesen, hat er die 95 Thesen aufgestellt und an das Tor genagelt. Da war er 34 Jahre alt und jetzt, was ihn erwartet, 1521, also in drei Jahren, da wird er exkommuniziert. Und so, was jetzt alles vor ihm kommt, man kann das ein bisschen mehr so auf... Man kann es ein bisschen mehr nachempfinden, das finde ich ganz, ganz schön. Martin Luther hatte ein riesengroßes Problem und dieses große Problem von ihm, das war das Problem mit der Sünde. Dass jeder Mensch ein Sünder ist, das war damals eigentlich jedem klar. Das ist heute nicht mehr ganz so klar. Wir haben unsere Gesellschaft erfolgreich entgottet. Und dadurch ist auch diese Rechenschaftspflicht, die wir vor Gott haben, nicht mehr präsent. Man hört immer wieder, wenn es überhaupt einen Gott gibt, was hat er mit mir zu tun und warum sollte er einen Anspruch auf mein Leben haben? Was bin ich Gott schuldig? Warum soll er mir da reinreden können? Aber damals war das ganz, ganz anders. Die römisch-katholische Kirche, die war die dominierende Institution, die religiöse Institution, und die hat immer wieder von Himmel und von Hölle geredet. Und zwar zu Recht. Und sie haben gesagt, und das ist, was Gottes Wort sagt, nach dem Tod geht's weiter. Manche gehen zum ewigen Leben und manche gehen zur ewigen Verdammnis. Aber es geht weiter. Dieses Leben ist nicht alles und es wird nicht für alle gut ausgehen. Ganz, ganz fatal war, dass sie in dieser Botschaft das Evangelium verschwiegen haben. Und sie haben nichts erwähnt von dieser alles rettenden Botschaft, die Jesus gebracht hat. Und so waren die Lehren vom Mittelalter die, dass jeder Mensch aus sich selbst heraus zur Vollkommenheit und zur Gewissheit gelangen kann. Und wenn dann Gott und auch die Heiligen noch helfen, dann geht's umso leichter. Aber wir Menschen, wir müssen gute Werke tun und wir müssen die Sakramente annehmen. Und das hat sich durchgezogen, das ist heute immer noch so, was die katholische Kirche lehrt. Also Himmel und Hölle haben in der damaligen Zeit eine sehr, sehr reale Präsenz und diese Ungewissheit und diese Zukunft, die auf alle Menschen wartet, die wurde sehr, sehr gefürchtet. Und was dann die Furcht vor der Hölle noch mehr angespornt hat, war, dass die Leute auf der einen Seite eine sehr niedrige Lebenserwartung hatten. Frauen sind im Durchschnitt mit 30 Jahren gestorben, die Männer im Durchschnitt 40 bis 60 Jahre alt geworden. Aber man hat mitbekommen, immer wieder sterben Leute und das war einfach eine ständige Präsenz. Dazugekommen ist auch noch das Ablasspredigen. Da sind Leute rundum gelaufen und die haben vor diesem Fegefeuer gewarnt und die haben die Option geboten, dass man mit Geld diese Fegefeuerzeit, diese Zeit des Leidens und des Sühnens für die eigenen Sünden, dass man die verkürzen kann, wenn man Geld spendet. Das waren quasi einfach Verkäufertypen. Die sind rundum gelaufen und haben ihre Horrorszenarien ausgemalt und die Leute hatten furchtbare Angst und haben sehr, sehr viel Geld gespendet. Eine gute Verkaufsrede war eine gute, ihr könnt euch das für eure Sonntagskollekte vielleicht überlegen. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Und wenn man sich das so vor Augen haltet, was das bewirkt, ich kann mit Geld dieses Höllenleiden beenden. Das ist ja sehr, sehr ein attraktives Angebot. Das war das Umfeld von Martin Luther. Und so war es für Martin Luther selbstverständlich, dass Gott eines Tages alle Menschen richten wird. Und das hat ihn persönlich in Furcht und in Schrecken versetzt. Er ist dann 1505 ins Kloster eingetreten. Und dann schreibt er später, er ist nur deshalb ins Kloster gegangen, weil er wollte Gottes Gunst gewinnen. Bestimmt würde Gott ihn dann willkommen heißen, weil er diese Priorität gesetzt hat und weil er so sein Leben in den Dienst der Kirche stellt und Gott würde ihn doch bestimmt dafür belohnen. Aber diese quälende Gewissheit, dass es eben nicht reicht, was er tut, die hat ihn nicht losgelassen. Er wurde dann zum Priester geweiht und als er seine erste Messe hält, das war 1507, da hat er eine totale Krise, mitten in der Messe. Und er empfindet sich selbst als unwürdig, zu Recht. Er empfindet sich selbst als unwürdig, dass er ein Mittler sein kann zwischen den Menschen und zwischen Gott. Und er sagt, mit einem Fürsten oder mit einem König, da kann man doch auch nicht einfach so reden. Und wie viel weniger kann man einfach so zu diesem Gott allmächtig kommen, dem heiligen Gott. Das ist eine Vermessenheit. Das ist anmaßend für uns Menschen. Und er ist sich total sicher, einem heiligen Gott, dem muss man in Heiligkeit begegnen. Und zwar nicht eine Heiligkeit, die man sich von außen aneignet, die man aufsetzt, sondern eine Heiligkeit, die von innen herauskommt. Und das ist eine Heiligkeit, die er nicht erreichen konnte, obwohl er sich so, so sehr angestrengt hat. Mich fasziniert Martin Luther auch deshalb. Er war sehr genau und er war sehr ehrlich mit sich selbst. Beeindruckend ehrlich. Und er prüft sich selbst und er kommt zu dem Ergebnis, ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig, vor Gott kann ich nicht bestehen. Und seine Anstrengungen, die waren so, so riesig. Aber sie führen nicht zu diesem erhofften Seelenheil, sondern sie bewirken genau das Gegenteil. Und Luther schreibt dann später, ich aber, der ich so untadelig als Mönch lebte, konnte nicht darauf vertrauen, durch mein Genugtun versöhnt zu sein. Ich liebte Gott nicht, ja, ich hasste vielmehr den Gerechten und die Sünder strafenden Gott. Martin Luther bemüht sich, bei Gott Punkte zu sammeln und mit Gott ins Reine zu kommen, aber all diese Bemühungen, die spornen nicht seine Liebe an, sondern sie füttern seine Abneigung Gott gegenüber und er beginnt Gott richtig zu hassen, weil er merkt, seine Schuld erdrückt ihn. Martin Luther entdeckt hier einen Effekt, der so viele Menschen durch die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch betrifft. Wir Menschen, wir können nicht vor Gott bestehen. Wir können nicht gerecht werden vor Gott aus uns selbst heraus. Und wenn wir das versuchen, dann passieren zwei Dinge. Entweder wir werden richtig eingebildet und wir werden beeindruckt von unserer eigenen Frömmigkeit und es wächst Stolz und es wächst Hochmut in uns. Oder eben wir werden total frustriert. Weil je mehr wir uns anstrengen, umso mehr erkennen wir auch, dass es nichts nützt, dass es nicht reicht. Wir bemühen uns so, so sehr und trotzdem kommen wir Gott nicht näher. Und beide Dinge, dieses Eingebildetsein, diese Arroganz oder auch dieses Zerbrochensein, dieses Frustriertsein, beides macht uns kaputt. Und beides hat mit Gottes frohe Botschaft überhaupt nichts zu tun. Martin Luther erkennt, dass der Mensch nicht aus sich selbst zur Vollkommenheit kommen kann und auch nicht zur Gewissheit kommen kann, wie das eben die gängige Meinung ist. Und das zerbricht ihn. Im Kloster hatte Martin Luther einen geistigen Vater, den Johann von Staupitz. Das war sein Mentor. Und der erlebt mit, wie Martin Luther leidet unter diesem heiligen Gott und wie er zerbricht dran. Und eines Tages sagt er zu Martin Luther, er soll doch mal eine richtige Sünde begehen. Er soll zum Beispiel seine Eltern umbringen oder so. Aber nicht nur diese Schuld zu tragen. Martin Luther hat nichts Schlimmes gemacht, aber es war sein Verständnis, dass er merkt, ich bin einfach unwürdig. Luther hat gemerkt, dass wir Menschen, wir alle miteinander, per Definition nicht zu Gott kommen können und dass wir Gott nicht auf Augenhöhe begegnen können. Im Römerbrief lesen wir, alle Menschen verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und das hat ihn total bedrückt, das hat ihn regelrecht depressiv gemacht. Und trotzdem, er war genau auf der richtigen Spur. Genau das sagt uns nämlich Gott. Wir können es nicht von uns aus schaffen. Vor ihm haben wir keine Chance. Und so sehen wir, dass sich sein Heilsverständnis immer mehr entwickelt und immer mehr wächst. Ein weiteres Element in seinem Verständnis war, 1510 hat, das wäre vor 8 Jahren gewesen, für mich, da hat ihn sein Orden nach Rom geschickt. Und der Martin Luther hatte eine riesengroße Freude an dieser Reise, weil da hat er sich einen großen geistlichen Nutzen erwartet. In Rom, da gab es ganz viele christliche Relikte, wunderbare Dinge, zum Beispiel das Seil, mit dem sich Judas erhängt hat, oder sogar ein Stück vom brennenden Dornbusch, wo Mose gesehen hat, er ist ja nicht verbrannt, es muss ihn immer noch geben. Da waren auch die Ketten vom Apostel Paulus ausgestellt. Es war auch eine Münze, mit der Judas bezahlt wurde, als er Jesus verraten hat. Sehr viele wertvolle Relikte. Ebenso hat es 40 beigesetzte Päpste gegeben in Rom, 76.000 beigesetzte Märtyrer. Und all diese Dinge, die haben seine Hoffnung angespannt auf eine geistliche Bereicherung. In Rom bekommt er die Möglichkeit, für seine verstorbenen Verwandten einzutreten. Und das macht man so, indem man die heilige Treppe, das ist die angeblich die Stiege vom Pontius Pilatus, wo bei seinem Palast war, wo Jesus bei seiner Verurteilung raufgegangen ist. Wenn man diese 28 Stufen hinaufkriecht und auf jeder Stufe ein Vater unser betet, dann wird, wenn man oben ankommt, eine Seele aus dem Fegefeuer befreit. Das klingt vielleicht lustig oder vielleicht auch lächerlich, aber das ist so tragisch, wenn man sich das vor Augen hält, wie sehr die Leute das geglaubt haben und wie sehr sie sich an diesen Dingen festgehalten haben. Der Luther selbst hat gesagt, ich wollte in Rom meinen Großvater aus dem Fegefeuer erlösen, ging die Treppe des Pilatus hinauf, betete auf jeder Stufe ein Vater unser. Es herrschte nämlich die Überzeugung, wer so betet, erlöst seine Seele. Als ich oben ankam, dachte ich, wer weiß, ob es wahr ist. Dieser Glaube an die Erlösung vom Fegefeuer, der war sogar so stark, dass der Luther gesagt hat, er hat es beinahe bereut, dass seine Eltern noch am Leben waren, weil wenn sie schon tot gewesen wären, dann hätte er sie auch aus dem Fegefeuer befreien können. Aber das war nicht möglich, weil sie noch am Leben waren. Eine totale Macht, die dieser Glaube mit sich bringt. Eine Unterdrückung. Luthers Reise verlief aber anders, als er sich das erwartet hat. Er war 4 Wochen in Rom und in dieser Zeit hat er total viele Dinge gesehen, die ihm aufgestoßen sind. Er hat gesehen, wie der prunkvolle Petersdom gebaut wird und das ganze Geld vom Ablasshandel da hineinfließt. Er hat gesehen, wie die geistlichen Leute in Rom gelebt haben und er sagt, es sind ungelehrte Menschen und es ekelt ihn, wie sie so ripsraps die Messe halten konnten, als trieben sie ein Gaukerspiel. Es stoßt ihn ab, dass da Unmoral herrscht, dass die Geistlichen diese Heiligkeit von Gott nicht wiedergeben. Und auch dieses Erlebnis, diese Reise in Rom, ist ein weiteres Element in seiner Entwicklung und in seinem Verständnis vom Evangelium. Ich finde es total schön, so mitzuerleben, weil wir denken uns im Nachhinein vielleicht, es war ein schlauer Mann und er hatte eine Eingebung und dann plötzlich war alles klar für ihn. Aber es ist nicht so. Er hat irgendwo begonnen und Gott hat sein Werk an ihm getan und immer mehr Dinge sind dazugekommen, ein Stückwerk. Und so ist sein Verständnis von Gott und seinem Evangelium gewachsen. Der Martin Luther, der hat Theologie studiert, aber das Studium in der damaligen Zeit hat sich gar nicht so sehr mit der Bibel befasst, sondern sie haben die Lehren von den Kirchenvätern studiert. Und seine Zeit im Kloster, die war eine Zeit von intensivem Bibelstudium. Und seine Vorbereitung auf die Vorlesung vom Römerbrief, vom Galaterbrief, von den Psalmen, vom Hebräer, die haben dann Klarheit gebracht. Gott hat mit seinem Wort in sein Leben hineingeredet. Und so wächst auch seine Liebe zu Gottes Wort immer mehr. Er fand viele Dinge nicht verständlich, aber es entwickelt sich immer mehr, dass er die Bibel zu Rat zieht und nicht die Meinung der Kirchenväter. Und er sagt auch, das Bibelstudium wird ihn zum liebsten Studium von allen. Und dann kommt der Tag und er entdeckt endlich die Lösung von seinem großen, großen Problem. Von seinem Problem, dass er als Mensch vor Gott unwürdig dasteht. Und seine Lösung, die ist die, Jesus Christus hat alles gemacht, was zu tun war. Der Glaube allein in Christus allein löst sein Problem. Von 1512 bis 1519, da formt sich sein Verständnis von seinem Heil und es wandelt von diesem strafenden, heiligen, zornigen Gott, auf den er einen Hass hat, hin zu einem Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er sich selbst hingibt und selbst die Strafe auf sich nimmt. Und da war es wieder der Johann von Staupitz, sein geistlicher Vater, der seinen Blick in die richtige Richtung lenkt. Stefan hat das Zitat schon gelesen. Der Staupitz hat zu Luther gesagt, du musst den Mann ins Auge fassen, der Christus heißt. Wenn du darüber grübelst, was aus dir werden soll, dann betrachte die Wunden Christi. Das Grübeln wird schnell aufhören. Und das hat er gemacht. Und so findet er dann im Römerbrief die Antwort. Und da heißt's, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung. Für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium von Jesus Christus, das zeigt, wie vollkommen Gott ist. Das Evangelium von Christus offenbart die Gerechtigkeit und die Heiligkeit von Gott. Es zeigt seinen unerreichbaren Maßstab, aber gleichzeitig zeigt es, wie Gott selbst diesen unerreichbaren Maßstab erfüllt. Diese Gerechtigkeit, von der Paulus hier schreibt, die kommt nicht durch meine Anstrengung, sondern dadurch, was Jesus getan hat, und dann verleiht er sie mir. Es ist nicht ein langsames Dazugewinnen, ein sich hinarbeiten, sondern Jesus hat ein für alle Mal erledigt, was es braucht, um uns mit Gott ins Reine zu bringen. Der Stefan hat vorher beim Gebet diesen wunderbaren Abschnitt aus dem Epheserbrief vorgelesen. Und da heißt es, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Wenn wir zu Gott hinkommen und sagen, ich hätte gern eine Segnung mehr, dann sagt er, ich kann nicht. Es ist erledigt. Ich habe euch alles gegeben. Und das ist es, was Jesus getan hat. Nicht mühsam sich selbst aneignen und sich zu Gott hinaufzuarbeiten, sondern von Jesus eine Gerechtigkeit und eine Heiligkeit geschenkt zu bekommen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Alles, was wir tun können, ist auf Gottes gutes Wort und das Werk von Jesus zu vertrauen. Luther hat gesagt, Glaube ist nichts anderes, als sich auf das zu verlassen, was Gott verspricht. Deshalb sind Wort und Glaube gleichzeitig. Ohne Wort kann es keinen Glauben geben. Der Glaube entsteht im Hören auf das Wort Gottes. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist auch, warum es ihn antreibt, dieses gute Wort von Gott auf Deutsch den Leuten zu präsentieren, zu übersetzen. Die verstehen ja gar nicht, was Gott zu sagen hat. Und er sagt, dieses Wort muss jeder hören. Er sagt weiter, zum Glauben und allem, was damit verbunden ist, kann keiner gezwungen werden. Aber jeder soll durchs Wort angezogen werden, dass er zum Glauben kommt. Gott macht in seinem Wort ein unbezahlbares Angebot und wir dürfen das im Glauben annehmen. Noch deutlicher heißt es dann weiter im Römerbrief, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz frustriert uns. Jetzt aber, wo Jesus gekommen ist, ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Was das heißt, ist, die ganze Schrift von Anfang bis Ende, die Propheten und das Gesetz, alle fleischen diese Gerechtigkeit von Gott aus. Und jetzt wird dieser unerfüllbare, große Anspruch von Gott durch Jesus erfüllt. Durch den Glauben können wir Gerechtigkeit haben. Luther hat dann gesagt, Gott wendet sich dir oder mir nicht zu, weil du in dich gegangen bist, weil du gute Vorsätze gefasst hast. Er tut das nur, weil du seinem verheißungsverlockenden Wort geglaubt hast. Wir sind vor Gott vollkommen, wir sind vor Gott perfekt gemacht, weil wir unser Vertrauen statt in uns selbst in Jesus Christus setzen. Ich habe vorher gesagt, wenn man so die Gemeinde anschaut, und das ist ja meine Erfahrung vom letzten Jahr, dann sieht man, die Gemeinde ist nicht perfekt. Die Leute sind nicht perfekt. Ich auch nicht. Und rein menschlich gesprochen, sind wir eben immer noch fehlerhaft und sündig. Aber in den geistlichen Welten, da stehen wir vor Gott jetzt da, als ob wir total vollkommen wären. Und wenn Gott seinen Blick auf uns wendet und uns anschaut, dann muss er nicht wegschauen, weil es ihn ekelt oder weil es ihn ärgert, sondern er sagt, es ist ein schöner Anblick, weil ich sehe Perfektion in euch. Er hat nämlich die Jesusbrille auf. Und das ist, was er in Wirklichkeit sieht. Wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen. Christus allein ist unsere Hoffnung und allein durch den Glauben, nämlich das Vertrauen in sein Werk, sind wir vollkommen. Dadurch sind wir makellos und perfekt gemacht und absolut gewiss. Wir haben keinen Zweifel mehr, dass Gott uns annimmt. Bis der Martin Luther bei dieser Wahrheit ankommt, bis er diese Erkenntnis versteht, hat er einen ganz, ganz langen und schwierigen Weg hinter sich. Ein Weg, wo er sich sehr, sehr bemüht hat, viele Anstrengungen hinter sich hat, total verzweifelt war über seine eigene Unfähigkeit, bis zu dieser Antwort, die Gott in Jesus gibt, dass er sagt, mein geliebter Sohn hat alles erfüllt. Luther gesagt, der Mensch muss an sich selbst vollkommen verzweifeln, nur so bekommt er die Rettung durch Christus. Wir Menschen, wir brauchen diese persönliche Einsicht, dass unsere Anstrengungen eben nicht ausreichen. Und Luther hat weiter gesagt, hüte dich, dem nachzujagen, dass du von dir selbst sagen kannst, mit mir und meinem Leben ist alles in Ordnung, dass du kein Sünder mehr sein willst. Denn Christus wohnt nur unter Sündern. Ein Sünder zu sein, das bringt eine Demütigung mit sich. Wir wollen nicht als diejenigen dastehen, die es nicht schaffen. Wir wollen nicht diejenigen sein, die sich eingestehen müssen, dass obwohl die Bemühungen so groß sind oder eben nicht, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Und das ist ja nicht nur mit Gott so, das ist in anderen Bereichen auch so. Man sagt ja nur, die Männer wollen keine Bedienungsanleitungen lesen, weil sie meinen, sie wissen, wie es geht. Ob das stimmt oder nicht. Wir wollen uns keine Schwächen eingestehen. Wir wollen keine Hilfe suchen. Das fällt uns nicht leicht. Jesus hat gesagt, nicht die Starken, nicht die Gesunden, die brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße, Sünder zur Umkehr. Und daraufhin sagt der Luther, es gibt eine Kirche, die voll ist von Sündenvergebung, aber es gibt nur wenige, die sie haben wollen. Die meisten, die können nicht glauben. Sie wollen sich mit eigenen Werken des Lebens gewiss machen. Wir Menschen, wir haben den Drang, etwas zu unserer Erlösung beizutragen. Wir wollen mithelfen, aber wir können es nicht. Luther gesagt, der Mensch muss an sich selbst vollkommen verzweifeln. Nur so bekommt er die Rettung durch Christus. Kennst du dein Herz so gut, dass du dann verzweifeln kannst? Sehen wir das, dass aus uns keine Hoffnung herauskommt, sondern dass es nur durch Jesus in unser Herz hineingelegt ist? Wir müssen sehen, dass wir krank sind. Wir müssen sehen, dass wir diesen Arzt brauchen, diesen Heiler brauchen, diesen Heiland. Und je verzweifelter wir sind, umso wertvoller wird dieses Angebot der Hoffnung für uns. Paulus hat dem Timotheus geschrieben und erinnert ihn, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und das ist, was der Luther herausgefunden hat. Allein Christus rettet. Und allein durch das Vertrauen in das Werk von Jesus Christus, allein durch den Glauben, sind wir gerettet. Dieses Thema, diese Thematik, die ist heute immer noch relevant. Aber sie hat ein bisschen ein anderes Gesicht bekommen. Eine Sache, die mir in der Vorbereitung total bewusst geworden ist, ist die Tatsache, dass der Luther uns gegenüber einen riesengroßen Vorteil hatte. Und wenn ich sage einen Vorteil, dann ist das nicht unbedingt ein Vorteil, wo man sagt, ich möchte das auch haben. Ist ein relativer Vorteil. Nachdem Luthers Verständnis gewachsen ist und nachdem er erkannt hat, dass Jesus alleine rettet und dass allein der Glaube ihn Sünder gerecht macht und nachdem er sich von dieser gängigen Meinung abhebt und unterscheidet, da wurde ihm der Prozess gemacht von der römisch-katholischen Kirche und dieser Prozess hatte das Ziel, dass Luther umkehrt, dass er sich wieder abwendet von dieser Meinung, die er hatte, oder dass man belegen kann, dass Luther ein Ketzer ist. Dann kann man ihn nämlich verurteilen und sein Ankläger, der Johannes Eck, der hat versucht, ihn ins gleiche Boot zu setzen wie den Johannes Jan Hus. Und der war 1415 verbrannt worden in Konstanz. Alles bei uns in der Gegend passiert. Und so wurde Luther von Eck so in die Enge getrieben, bis er seine Position mit den berühmten Worten verteidigt hat, dass er gesagt hat, daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sich sicher noch heilsam ist. Gott, helfe mir. Ich kann das nicht widerrufen. Ich habe erkannt, was Gott in seinem Evangelium von Jesus Christus gemacht hat und ich kann es nicht widerrufen. Ich kann nicht gegen mein Gewissen reden. Und dass er sowas sagt, das ist eigentlich sein Todesurteil. Aber er war so gezwungen, in Klarheit Stellung zu beziehen, dass er nicht anders konnte. Und das meine ich mit, er hat uns gegenüber einen Vorteil. Wir sind nicht unter diesem Druck. Wir kommen oft durch mit Unklarheit oder einem Kompromiss. Und ich bin Gott enorm dankbar, dass wir in Österreich Freiheit haben und dass wir keine Verfolgung haben, keine Anfeindung haben. Damals war alles anders und viele Teile auf der Welt, die haben es heute auch nicht so, wie wir es haben. Aber für Luther hat das bedeutet, dadurch, dass er in die Enge getrieben war, hat es ihn gezwungen, dass er nicht nur hypothetische Wahrheiten wälzt und dass er theoretisch sich irgendwas ausdenkt, sondern er war gezwungen, sich wirklich zu entscheiden, kann er auf diesem Fundament stehen oder nicht. Und dieser Zwang, dem er sich gegenüber gesehen hat, hat bewirkt, dass seine Gewissheit in diese Wahrheit, die Gott in seinem Wort sagt, wächst und umso stabiler ist. Es hat ihm geholfen zu wissen, wer und was ihn wirklich mit Gott ins Reine bringt. Wir haben heute nicht das gleiche Problem wie damals. Wir haben heute nicht eine dominierende religiöse Institution, die uns sagt, wie die richtige Meinung klingen sollte oder wie die uns so in die Enge treibt wie den Martin Luther damals. Die römisch-katholische Kirche hat nicht mehr diese Machtstellung. Aber was heute uns gegenübersteht, sind so viele verschiedene Wahrheiten. Und die Frage stellt sich, was soll ich denn überhaupt glauben? Manche, die zweifeln Gottes Existenz ganz an, die sagen, Gott gibt es überhaupt nicht. Manche, die lehnen Gott einfach ab, die sagen, auch wenn es ihn gibt, dann ist mir das egal. Andere, die basteln sich Gott zusammen und sie sagen, man muss das und das und das tun und dann leben sie auch dementsprechend, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Aber auch wenn die Zeiten so anders sind, die Wahrheit, die verändert sich nicht. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und absolut niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus erhebt diesen Anspruch, dass er die Wahrheit ist. Er sagt, dass er der einzige Weg ist. Und er sagt, dass wir Menschen nicht zu Gott kommen können ohne ihn. Er sagt auch, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich habe begonnen, ich werde auch alles beenden. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott, lesen wir in den Psalmen. Und ob jetzt da ein paar Jahrhunderte auf oder ab geschehen, Gott ist größer als das. Und Gott steht über den Zeiten. Gottes Wahrheit ist nicht relativ. Gott redet klar und er redet eindeutig in seinem Wort. Und die, die sich auf sein Wort verlassen, die können das bezeugen, dass es gut und dass es richtig ist. Und das war das Ergebnis von Luthers Erkenntnis. Nach jahrelanger Mühen und dieses Ringen um Frieden, absolut vergeblich, bewirkt die frohe Botschaft von Jesus genau das, wonach er sich so sehnt, diese Heiligkeit von ihm, der Friede mit Gott. Ein wichtiger Aspekt damals war auch noch, diese neue Lehre, die hat natürlich einen Haufen Wind aufgewirbelt und auch einen Haufen Leute gegeben, die da sich dagegen stark gemacht haben. Und ein Vorwurf, den die Katholiken den Protestanten gemacht haben, und das oftmals zu Recht, glaube ich. Sie haben gesagt, die Protestanten, die leben ein unzüchtiges und sündiges Leben und dann berufen sie sich auf die vergebende Gnade Gottes. Wir können tun, was wir wollen, wir haben die Freiheit in Christus und dann müssen wir einfach nur noch glauben und dann vergibt Gott eh alles. Der Luther hat das nicht so gesehen. Und die Bibel, die sagt das auch nicht so. Luther war ein Hitzkopf und er hat immer wieder sehr stark reagiert, auch in diesem Fall. Und wenn Sünde gerechtfertigt wurde mit dieser Freiheit, die wir in Christus haben, dann hat ihn es rasend gemacht. Sein kostbarer Jesus wird in den Schmutz gezogen und wird missbraucht. Und das konnte er gar nicht ertragen. Aber er hat erkannt, die guten Werke, die wir tun, die bringen uns nicht die Gunst vor Gott, weil Jesus allein macht uns gerecht, ohne dass wir was dazu tun können. Und die guten Werke, die tun wir nicht, um Gott zu beeindrucken, sondern die guten Werke, die kommen aus einem erneuerten Leben heraus. Die sind das Ergebnis von dem, was Gott an uns innen drinnen gemacht hat. Das heißt, wenn Jesus uns durch den Glauben neu macht und gerecht macht und wir von ihm von innen heraus heilig gemacht werden, dann zeigt sich das auch in guten Werken. Das heißt, wenn jemand sündigt und sich nicht von Sünde abwenden will und es dann nachher mit der Ausrede rechtfertigen will, dass Jesus eh vergibt, dann hat er das Evangelium grundsätzlich nicht verstanden. Jesus sagt zum Simon, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ein neues, ein verändertes Herz innen drinnen schafft gute Werke. Gott schafft diese guten Werke und nicht wir selbst. Ich habe euch vorher schon im Interview gesagt, dass diese Glaubenswahrheit, dass Christus allein gerecht macht und dass der Glaube allein rettet, das ist tief verwurzelt in mir. Und trotzdem merke ich immer wieder, wie der alte Mensch in mir durchbricht und wie die Versuchung so groß ist, dass ich mich auf meine eigenen Werke verlasse. Und da geht es nicht so sehr darum, dass ich mein eigenes Heil erarbeiten möchte. Aber dass ich immer wieder stolz werde auf das, was ich kann und auf das, was ich tue Und wie sich das so einschleicht bei uns Christen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber darum ist mir der Martin Luther ein großes Vorbild. Er prüft sein Herz und er kennt sein Herz. Und er merkt, ohne Jesus kommt da nichts Gutes raus. Und das ist eine Realität, dem wir immer wieder auf den Grund gehen müssen. Dazu spielen natürlich vielleicht alte Traditionen. Ich weiß nicht, was dein Hintergrund ist. Dinge, die man schon lange so gemacht hat. Und eine hilfreiche Frage, finde ich, ist so die Prüffrage für mein eigenes Herz. Wenn ich Gott begegne und er mich fragt, warum soll ich dich zu mir in den Himmel lassen? Warum soll ich dich zu mir lassen? Was sage ich ihm dann? Beginne ich innerlich die ganze Liste aufzuzählen, was ich alles für Gott gemacht habe? Oder sage ich einfach zu ihm, ich darf zu dir kommen, weil Jesus diesen Weg geöffnet hat, diese Tür offen gemacht hat. Jesus ist mein Erlöser und er hat jede Sünde weggenommen und er hat mich heilig gemacht. Und drum darf ich zu Gott, dem Vater, kommen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so fest, dass du deinen kostbaren Sohn Jesus geschickt hast und dass du, Jesus, die Herrlichkeit verlassen hast, dass du ein Leben gelebt hast als Geschöpf und dass du dein Leben dann auf die Seite gelegt hast, um ans Kreuz zu gehen. Und ich danke dir dafür, dass du das bewirkt hast, was wir alle nicht bewirken können, dass du Heiligkeit schaffst und dass du Gottes unerfüllbare Ansprüche erfüllst. Und ich danke dir auch, dass du in deinem Wort deinen wunderbaren Plan bekannt machst. Und da bitte ich dich, dass es Realität ist für jeden von uns an jedem Tag, dass wir uns freuen, dass unser Name bei dir fest aufgeschrieben ist. Dass es uns freut, dass die Sünde weg ist und dass alle anderen Dinge im Schatten von dieser Freude stehen und sich nichts hineindrängelt. Mach du uns mehr und mehr zu neuen Menschen und lass du deine Heiligkeit ausleben an uns. Verändere du uns von innen heraus. Danke, dass du gut und treu bist. Amen.